Ja, was bedeutet jetzt eigentlich Segen? Segen meint die lebensfördernde und heilschaffende Kraft. Der Gesegnete ist mit heilsamer Kraft beschenkt und erlebt das auch. Und wenn wir die Bibel lesen, hat das vor allem im Alten Testament gar nicht mit übernatürlichen Dingen zu tun, sondern mit allem, was wir zum Leben im Alltag brauchen. Jeder Morgen, jeder Abend, den man erlebt, ist ein Segen Gottes. Jedes Übel, das uns erspart bleibt, ist ein Segen Gottes. Wenn die Arbeit gelingt, wenn wir heiraten, wenn wir Geburtstag feiern, wenn Gott uns Nachkommen schenkt, nichts ist selbstverständlich. Der Segen Gottes umhüllt uns, bewahrt uns und begleitet uns. Vom allgemeinen Segen Gottes ist die Segenshandlung zu unterscheiden. Wenn wir segnen, dann ist das keine Zauberformel. Wir können als Väter, Mütter, Prediger, Älteste, Pastoren nicht zaubern. Wir können nicht sagen, ich segne jetzt und dann passiert etwas. Wir können Gott nicht zum Segnen zwingen. Aber wenn wir diese Worte jemandem zusprechen und wenn diese Worte von seiner Schrift gedeckt sind, dann handelt Gott. Es ist also mehr als ein Wunsch. Es ist ein Gebet für diese Person im Willen Gottes. Und Gott wird dann wahrmachen, worum wir ihn bitten. Der Herr segne dich und behüte dich. So fängt der aaronitische Segen an. Ein wunderbarer Text. Und dieser ermutigende Text möchte ich euch am Ende ein wenig auslegen. Wenn wir Gottes Segen verstehen würden, würden wir vielleicht noch mehr machen wie Jakob. Ich denke, wir haben viel weniger Verständnis vom Segen. Deswegen sind wir oft vielleicht so entspannt oder denken, naja, was macht er alles? Aber ich glaube, Jakob wusste, was es bedeutet, von Gott gesegnet zu sein. Und Rebekka wusste das auch. Und die haben, egal wie schief auch die Mittel waren, gesagt, diesen Segen will ich unbedingt. Und ich denke, das sollte unser Wunsch sein, heute Abend, Herr, segne mich und meine Familie. Wir wollen nicht diese Wege anwenden, aber wir wollen den Segen Gottes haben. Und der Segen Gottes, der auf die Gemeinde gelegt wird, da kriege ich immer eine Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Das ist doch so schön, da sagten die Priester, der Herr segne dich und behüte dich. Und das heißt ja Schutz und Bewahrung im persönlichen Leben, in bedrohlichen Bereichen. Und vielleicht ist Schutz und Bewahrung noch zu harmlos, das muss eigentlich heißen, der Herr behüte dich, der Herr bewache dich. Wir können uns als Gemeinde gut vorstellen, was das heißt, wenn wir so an Leibwächter denken, so Bodyguards. Na, hier gibt es ja auch manche Brüder, die ein bisschen kräftiger sind, obwohl ich gesehen habe, muss gar nicht kräftig sein, sondern pfiffig. Aber am besten ist, wenn beides zusammenkommt. Ja, und wenn man diese Bodyguards sich anschaut, das ist ein ganz anspruchsvoller Job. Der hat sich in Deutschland sehr stark verändert. Ab den 70er Jahren, als die terroristischen Anschläge der Roten Armee-Fraktion da waren, da hat man viel Kraft und Geld in diese Ausbildung investiert und gesagt, wir müssen uns da verbessern. Wir brauchen gute Leute in diesem Bereich. Und man braucht gutes Wachpersonal. Und solch ein Wachpersonal, solche Leibwächter, die sind sich bewusst, was das bedeutet, eine Person zu beschützen. Die müssen die Gefahren schon im Voraus wittern. Also ich sprach vorhin mit Bruder Dima, der ja jetzt bei Gestamp arbeitet und da war ja der spanische König zu Besuch und was das alles bedeutet, wenn so hohe Persönlichkeiten kommen. Da wird alles durchdacht, ne? Die Gullideckel werden teilweise verschweißt, dann werden Scharfschützen irgendwo positioniert, da wird alles kontrolliert, überwacht, Hubschrauber kreisen um das Gebäude. Man macht sich Gedanken über die Route, die gegangen werden muss und so weiter und so wird er dich bewachen. Und wenn Aaron sagte und seine Söhne, der Herr segne dich und behüte dich, da meinen die, wenn Gott dich segnet, dann soll er dich beschützen wie ein Leibwächter. Und bei Spielfilmen, die ja keiner von uns guckt, da ist ja ein beliebtes Motiv. Das ist immer eine spannende Rolle, wenn der Leibwächter, der hat immer so spannende Aufgaben und das ist richtig schwer. Warum? Weil die Leute immer was anderes machen, als was im Plan steht. Die Kinder wollen nicht immer vom Bodyguard zur Schule gebracht werden. Die anderen sagen, ja, warum muss ich mich immer an diese Regeln halten? Und manche Popstars wollen spontan noch abends rausgehen und darauf sind die Leute dann nicht vorbereitet. Aber ein rechter Leibwächter, der wird die Leute nie aus den Augen lassen. Er wird ihn sogar suchen, wenn er sich heimlich aus dem Staub macht. Und er wird immer für diese Schutzbefohlenen einstehen. Und ich glaube, ich habe Gott als meinem Leibwächter schon ganz viel Mühe gemacht. Ich halte mich auch nicht immer an den vorgegebenen Plan. Ich habe da auch manchmal Ideen, da kommt Gott, glaube ich, jetzt menschlich gesprochen, auch ganz schön ins Schwitzen. Da muss er nochmal raus, morgens, abends, mittags. Was macht er da wieder? Aber sein Stecken und Stab trösten mich. Na, Gott hat das schon im Griff. Und wenn Aaron im Gottesdienst gesagt hat, wenn der Herr dich segnet, dann soll er dich bewachen wie ein Bodyguard. Ihr werdet dann nach Hause gehen und der Herr wird mit euch gehen. Und das soll er auch mit unseren Kindern. Wenn sie im Kindergarten sind, in der Schule, wir sind nicht da. Wir wissen nicht, wer ist auf dem Weg, wer ist dort vor Ort. Und da merke ich, dieser Segen, der ist unheimlich wertvoll. Was würden wir alles tun, um diesen Segen zu bekommen, um nochmal so zu erleben, Gott ist mein Leibwächter. Oder wenn man morgens für die Kinder betet und sagt, der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr soll mit dir gehen als Bodyguard. Und dann geht es weiter, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Es ist noch wichtiger, gesund zu sein. Es gibt noch Wichtigeres als Wohlstand zu haben. Wichtig ist, dass wir eine Beziehung zu jemandem haben, der uns wohlgesonnen ist. Der sagt, ich mag dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Kennt ihr das, wenn die Eltern so über ein Kind gucken, das schläft? Ja, oder wenn das Lächeln so ist, so diese Gefühle, oder wenn man sich so freut über jemand. Und ich glaube, das muss man hier vor Augen haben. Wie ein Vater, der sich über einen Säugling freut, über ein Kind, das schläft, dem es gut geht. Da huscht ja so ein Lächeln über das Gesicht. Und ich denke, das können wir auch vor Augen haben. Und wir wünschen einander, wenn wir segnen, Gott soll dein Angesicht strahlen lassen. Wenn er dich sieht, dann soll er sich freuen. Und es gibt ja ein ganz besonderer Vers in Zephania 3, Vers 17. Ich liebe diesen Vers, auch wenn ich das Buch wahrscheinlich nicht so ganz schnell finde. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein mächtiger Helfer. Er wird sich über dich freuen und mit Jauchzen fröhlich sein. Also der erste Teil war, glaube ich, nicht richtig, aber mir ging es um diesen Teil. Er wird sich über dich freuen und mit Jauchzen fröhlich sein. Wenn du diesen Vers liest heute Abend, Zephania 3, Vers 17, dann denk an die Alm, wo Leute sich freuen. Und so stell dir mal Gott vor, der wird sich über dich freuen. Der hat ein T-Shirt von dir. Na, du bist ja sein Ebenbild. Der freut sich über dich und sein Angesicht ist dir freundlich. Und wenn wir manchmal so Phasen haben, wo wir zweifeln oder Menschen Depressionen haben, psychisch krank sind, einsam sind, wenn es in unseren Ehen vielleicht nicht immer gut geht, unsere Kinder anstrengender sind, als wir geplant hatten, dann dürfen wir bitten und einander zurufen, der Herr segne dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Guck nochmal in Gottes Gesicht. Wie machst du das? Guck aufs Kreuz. Gnade heißt, Gott hat sein Angesicht aufgedeckt, er hat sich uns freundlich zugewandt und in ihm dürfen wir, in Christus dürfen wir das Leuchten des Angesichts Gottes sehen. Und dann geht es noch weiter. Der Herr wende sich dein Angesicht dir zu oder der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Was steckt dahinter? Im Orient, ihr kennt die Geschichte von Esther und dem König, war das ganz wichtig. Wenn man zum König kam, musste der König sein Angesicht erheben. Wenn er sein Angesicht abwendet, dann hast du keine Chance. Dann redest du gegen eine Wand. Oder bei Esther ist es ja sogar so, man kann mit dem Tod bestraft werden. Und das wussten alle, die damals zum Beten kamen. Und Aaron sagt, in Gott haben wir jemanden. Und da sprach er ihnen zu, wenn ihr beten werdet oder wenn ihr zu Gott kommt, dann wird er sein Angesicht aufheben. Dann wird er Kontakt aufnehmen und dann wird er dich anschauen. Und du kannst mit ihm sprechen. Du kannst dann die Anliegen vortragen, die du hast, und dann gibt er dir Frieden. Und dieser Frieden, der umfasst dein ganzes Leben. Ich habe gelesen, man kann das vielleicht so vergleichen, Gott ist so wie so ein Bademeister, der im guten Sinne, der klettert auf diesen Turm, der hat alles im Blick, der schaut nach den Leuten, der geht auch runter, der ist motiviert, der möchte sehen, wo du bist. Der reckt seinen Hals nach dir, der ist dir nicht nur freundlich zugewandt, der bewacht dich, der geht dir nach, der geht dir auch vor, der geht an deiner Seite und der wünscht dir Frieden. Und so heißt es in der Schrift, sollen wir den Segen Gottes auf uns, wird der Segen Gottes auf uns gelegt. Haben wir Einfluss auf den Segen Gottes? Ja, ein gehorsames Herz hilft ungemein. Also bei Jakob war das so, der Herr zieht das durch mit dem Segen. Das ist ja das Ermutigende an diesen Texten. Aber Jakob musste dafür einen langen Weg gehen. Es wäre wahrscheinlich einfacher geworden, wäre Jakob gehorsam gewesen. Aber sonst können wir nur sagen, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und ich habe mir gedacht, wir müssen das heute Abend beten. Und der Segen, den wir einander zusprechen, das machen wir ständig, habe ich ja am Anfang gesagt, der geht auch mit Körperkontakt einher. Und auch wenn wir das ganz selten machen, ich weiß nicht, wie das bei euch üblich ist, habe ich mir gedacht, wir werden gleich aufstehen und wir werden uns alle an die Hände nehmen. Und ich werde dieses Gebet für uns sprechen. Und wir drücken einander die Hände und sagen damit, genau das wünsche ich dir. Lass uns aufstehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Der Herr segne euch. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei. Wer kennt das Lied? Kennt ihr, ne? Segen. Segen. Was ist das eigentlich? Auf Hochzeiten, alles Gute, Gottes Segen. Geburtstag, was schreiben wir auf? Gottes Segen, schreibt das rein. Jemand ruft an, ja, und dann wünschen wir noch Gottes Segen. Neujahr, Gottes Segen. Immer wünschen wir Gottes Segen. Und wir sagen auch zu Recht, an Gottes Segen ist alles gelegen. Aber was wünschen wir eigentlich mit dem Segen? Was bedeutet das, wenn uns jemand Gottes Segen wünscht? Was hat man dann? Was hat man davon? Kann man sich davon was kaufen? Wird man dann gesund? Findet man dann einen Partner? Wie sieht das aus, wenn man gesegnet ist? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen am Leben von Jakob und dann auch am Beispiel des aaronitischen Segens. Das wird der letzte Teil der Predigt sein, wo wir nochmal genau schauen, was bedeutet das, gesegnet zu sein und wie können wir für andere oder wie kann Gott uns segnen? Und das Interessante ist ja, als Bruder Eduard so betete, Herr segne diesen Abend, da musste ich so denken, also wenn man das jetzt mit dem Leben Jakobs anschaut, dann ist ja Segen auch sehr gefährlich. Also der erschlicht den Segen, aber wenn man sich das Leben anschaut, ist das ein gesegnetes Leben? Onkel Laban jubelt einem die älteste Tochter unter. Man ist auf der Flucht, man hat Angst vor seinem Bruder, man hat 4 Frauen, 2 Hauptfrauen, 2 Nebenfrauen. Es gibt so einen Geburtenwettstreit in der Familie. Dann gibt es eine Tochter, die wird vergewaltigt. Dann verkaufen die 11 Brüder einen Lieblingssohn nach Ägypten und sagen, ein Tier hat ihn zerrissen. Dann steigt der Sohn in Ägypten zwar auf, aber der Vater weiß das nicht. Dann bleibt die Familie am Leben und das alles gehört zur Familie Jakobs. Wer von euch hat einen Onkel Jakob oder hatte einen Onkel Jakob? Wer hat einen Vater mit dem Namen Jakob? Ein Großvater? Ist er? Jakob, das ist ein richtig guter Name. Also bei uns in der Gemeinde muss man Heinrich heißen, damit man was wird. Wir haben Heinrich Klaassen, Heinrich Schneider, Heinrich Löwen jetzt. Also wir sprechen von der Dreiheinrichkeit. Sonst, und wirklich, wir haben noch immer einen gefunden. Aber jetzt haben wir noch einen Heinrich, der ist so 18, 19 Jahre, der ist noch nicht getauft. Dafür müssen wir noch beten, sonst wissen wir nicht, wie das weitergeht mit unserer Gemeinde. Wie ist euer Name? Weiß ich nicht, wie die man heißen muss. Aber Jakob ist ganz verbreitet in unseren Kreisen. Und wenn man die Geschichte Jakobs in der Bibel liest, dann geht es einem nicht so, zumindest mir nicht so, dass man voller Ehrfurcht erstarrt, sondern irgendwie liest man sich das durch und ist manchmal voller Wehmut, manchmal ärgert man sich, manchmal lacht man, manchmal denkt man, ja, wie kann das sein? Was macht der Jakob da eigentlich? Und dann geht man mit ihm die Geschichten durch, aber die ganze Zeit, wenn man das liest, ist man immer auf der Seite Jakobs. Man rutscht nie auf die Seite Esaus, habe ich zumindest noch nie gehört. Man identifiziert sich auch nicht mit Laban. Man bleibt immer, das ist so geschrieben, auf Seite Jakobs und fiebert mit ihm mit. Und Gott macht das genauso. Genauso geht Gott mit Jakob die ganze Zeit und er hält ihn bei der Hand und sagt, Jakob, ich bin mit dabei, wohin du gehst, ich gehe mit, ich bin unterwegs mit dir. Weder dem gerechten und gottesfürchtigen Abraham, noch dem vollkommenen und tadellosen Noah und auch sonst keiner vorbildlichen Gestalt in der Bibel wird das Vorrecht gegeben, die Identifikationsfigur für Israel zu sein. Nur Jakob bekommt den Namen Israel und nach ihm wird das ganze Volk Gottes benannt. Also die ersten zwei sind so Erzväter und der dritte, das ist so ein Erzschelm. kann man irgendwie sagen, da geht es ja drunter und drüber und Gott sagt, und dir gebe ich den Namen Israel, du sollst die Identifikationsfigur werden für mein ganzes Volk. Ich gebe dir 12 Söhne, das werden die 12 Stämme sein, ich bin mit dir, ich werde dich segnen und ich werde das, was ich Abraham und Isaak versprochen habe, auch in deinem Leben wahrmachen. Er ist irgendwie ein sympathischer Schelm, er ist pfiffig, manchmal mitleidenswert, er ist vorschnell, er ist mutig, er kann gut kochen. Er hat große Stärken, aber auch große Schwächen. Und ich glaube, viele von uns können sich in ihm wiederfinden. Er hat ein Leben für viele Leben. Also viele Phasen in seinem Leben sind da, wo man denkt, ja, das kann man aufteilen. Wie viel der durchgemacht hat, was der alles erlebt hat, da ist für jeden von uns was dabei. Und das Schöne ist, an ihm sehen wir nicht die Vollkommenheit des Menschen, sondern die Vollkommenheit Gottes. Und das ist ja auch der Blick, den uns die Bibel zeigt. Wir schauen uns die Geschichte an und sagen, Gott kämpft mit Jakob. Die ganze Nacht kämpfen die, davon werden wir morgen hören. Und Jakob gibt nicht auf. Und Gott sagt, okay, du kriegst den neuen Namen, du kriegst eine neue Identität. Und man schaut sich das Leben weiterhin an und weiß, die haben eine spannende Geschichte miteinander. Gott bleibt an Jakob dran. Und auch wenn Jakob mal weiter weg ist, mal näher dran ist, Gott steht zu ihm und macht doch aus ihm den Vater des Volkes Israel. Josef, der keine Fehler hat, also wir lesen, also kaum Fehler hat im Vergleich zu Abraham und Isaak und Jakob, der gehört nicht mehr zu den Erzvätern. Der ist schon zu vollkommen. Also der ist da nicht mit dabei. Das heißt immer, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Josef nimmt zwar eine große Rolle am Ende des ersten Buches Mose, aber im Neuen Testament und in der sonstigen Geschichte spielt Josef gar keine große Rolle. Zwar haben die Theologen ihn immer wieder bemüht als Vorbild für Jesus, aber die Bibel selbst macht das nie. Die verbindet Jesus nie mit Josef. Er ist deshalb wichtig, weil er das Überleben Israels sichert. Das ist zumindest aus theologischer Sicht ein Hauptpunkt, warum sein Leben so ausführlich beschrieben wird, weil er dafür sorgt, dass Israels Heilsgeschichte weitergeht und Israel nicht an Hunger stirbt. Die Geschichte des Segens ist hier ein heiß umkämpftes Gut. Wie in einem spannenden Actionfilm sind die hier hinterher hinter dem Segen. Jakob versucht alles und die Mutter unterstützt ihn und Esau will ihn haben und der Vater muss ihn geben. Und eigentlich soll Gott doch segnen, das ist er hin und her und alle wollen diesen Segen haben. Er wird errungen, erschlichen, gestohlen. Und letztendlich wirkt er erst dann, wenn Gott segnet. Wir wollen uns heute den Bibeltext anschauen, der von dem Leben Jakobs handelt. Und wir werden jetzt den Bibeltext diesmal genauer durchgehen und fangen an mit Kapitel 25, 1. Mose 25, ab Vers 19. Dort heißt es ja, dies ist das Geschlecht Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Und wenn man jetzt Stopp machen würde, geht es ja meistens so weiter bei den Geschlechtsregistern. Und Isaak zeugte Jakob und Jakob zeugte. Und das steht hier nicht. Hier steht, Abraham zeugte Isaak. Und dann heißt es, Isaak aber war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels des Arameas aus Padam Aram, die Schwester des Arameas Laban. Er ist der wahre Sohn Abrahams, das stimmt. Und die Segenslinie wird auch über Isaak weitergehen. Aber Isaak hat ein ähnliches Problem wie seine Eltern. Sie bekommen keine Kinder. Steht nicht, und Isaak zeugte den und den. Erstmal ist da Pause. Und dann heißt es, Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Auch in der zweiten Generation droht die Heilsgeschichte zu Ende zu gehen. Mit 40 geheiratet, aber die Linie geht nicht weiter. Die Frau wird nicht schwanger. Abraham hatte mehrfach die Sohnesverheißung bezweifelt und auch belächelt und einmal war Abraham auch bereit, die Magd hinzuzuziehen. Das macht Isaak nicht. Isaak betet. Also im Vergleich zu seinem Vater handelt er hier anders und er bittet den Herrn für seine Frau. Und jetzt fragt man sich ja, wie lange hat das gedauert? Wie lange hat er gebetet? Und wenn man die biblischen Zahlen hier ernst nimmt, haben die 20 Jahre gewartet, bis sie Kinder bekamen. Isaak war 60 Jahre alt, als Gott ihnen Zwillinge gab. Und wenn man weiterrechnet, war Abraham 160 Jahre alt in dieser Zeit und lebte noch 15 Jahre. Also er hat noch 15 Jahre seine Enkel genossen und ist dann mit 175 Jahren gestorben. Rebekka ist schwanger. Die Geschichte der Schwangerschaft ist auch ein interessantes Thema, aber heute nicht unseres. Ich mag so Kulturgeschichte, das ist richtig interessant. Heute haben wir Ultraschall und wir wissen sehr viel, wie das alles funktioniert. Aber in den früheren Zeiten, da wusste man das ja gar nicht. Und die Rebekka merkt ja, irgendwas ist da los, aber was habe ich nur? Was ist da, was passiert da? Und dort heißt es, und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Das waren wahrscheinlich so erstmal so frühe Anzeichen, wo man merkt, ja, ich bin schwanger. Und dann fragt sie, ja, wenn es so ist, warum geschieht mir das? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Also die geht jetzt nicht zum Gynäkologen. Sie sagt ja, irgendwas ist da los, ich muss beten. Was ist da los? Und der Herr sagte zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leib und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Schoß und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Interessant ist, wenn man jetzt mal ganz genau hinschaut, wie wir das ja heute öfter machen werden, da steht gar nicht, zwei Söhne sind da, sondern zwei Völker. Da wird also schon prophetisch gesagt, da sind zwei Völker in deinem Leib und die werden die Zukunft bestimmen. Ein Volk wird stärker sein als das andere und der ältere Sohn, müsste es dann hier heißen, aber das wird nicht gesagt, wird dem Jüngeren dienen. Es geht um die Völker, die sich voneinander scheiden werden und die trotzdem voneinander im gewissen Abhängigkeitsverhältnis stehen werden. Und die Söhne, die hier geboren werden, sind ganz unterschiedlich. Also der erste, das würde ich gerne mal sehen, wie der aussah, Vers 25, der erste, der herauskam, war rötlich, das geht ja noch, ganz behaart wie ein Fell. Stellt euch das mal vor. Aber Rebekka, wie sieht der denn aus? Und die nannten ihn Esau. Das ist ein passender Name wahrscheinlich dann. Danach kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau und sie nannten ihn Jakob. Und dann steht dort, 60 Jahre alt war Isaak, als sie geboren wurden. Der erste war ganz rötlich und wörtlich heißt es, der hatte einen haarigen Mantel oder ein haariges Fell. Ja, aber später werden wir das ja noch sehen, wie der Esau so aussah und wie der Jakob sich verkleiden musste. Da wird es ja richtig spannend, wie man das hinkriegt, so behaart auszusehen. Und man muss sagen, das kann man auch so übersetzen oder verstehen, Esau war so behaart, als wäre er von Natur aus bepelzt. Und sie nannten ihn Esau. Und Jakob hält Esau an der Ferse. Und wörtlich heißt Jakob ferserig. Also der hält ihn so an der Ferse. Und so wird er dann auch genannt oder Fersenhalter. Und abgerundet wird die Geburtsgeschichte im Sinne der Struktur der Geschlechterfolge, wo es dann heißt, und er war 60 Jahre alt. Und dann heißt es ja vorher in 1. Mose und zeugte Söhne und Töchter und so weiter. Ihr kennt ja diese Geschlechtsregister. Aber hier gibt es so einen ganz langen Einschub, weil es eben nicht einfach so weiterging. Weil es bei Isaak nicht einfach so weiterging, dass sie einfach Kinder hatten und Söhne und Töchter zeugten und dann wurden die uralt und starben lebenssatt. Nein, hier war das ein Thema. Isaak hat 20 Jahre gewartet auf die Geburt mit seiner Frau Rebekka und hat dafür gebetet und hatte wahrscheinlich ja, auch viele Sorgen und auch Ängste und auch Hoffnungen und Gott hat das Gebet erhört und erst nach diesen ganzen Versen steht und er war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Was sind das für Typen? Vers 27. Und als nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Felde umher. Jakob aber war ein ruhiger Mann und blieb bei den Zelten. Und Isaak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbret. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Ganz unterschiedliche Leute. Ein jagdkundiger Mann, ein Jäger, ein Mann des Feldes und ein sittsamer Mann, der zu Hause bei den Zelten bleibt. Und hier deuten sich dann Konflikte an in der Familie. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir alle sind ja so erzogen, man macht keine Unterschiede zwischen den Geschwistern. Also das war ja so ein allgemeines Gut, das man von zu Hause mitbekommen hat. Das haben Eltern, Großeltern. So, zumindest war das so eine Prägung, die man mitbekam. Obwohl ich weiß, dass meine Uroma Unterschiede gemacht hat bei den Geschenken, aber das ist ein anderes Thema. Also da gab es dann doch schon mal Unterschiede, aber im Grunde genommen in meiner Familie war das so, ne, alle Kinder werden gleich behandelt. Und da merkt man, da gibt es Unterschiede zwischen unserer Generation und der Generation meiner Eltern oder Großeltern. Also wenn ich jetzt die Generation anschaue, die jetzt 50 Jahre und älter sind, vielleicht 60 Jahre und älter, da habe ich eher den Eindruck, man behandelt die Kinder dann gleich, wenn man sie genau gleich behandelt. Also wenn der eine vor 20 Jahren geheiratet hat und damals schenkte man 50 Mark, dann jetzt nach 20 Jahren kriegt der andere 25 Euro. Etwas überspitzt. Oder wenn die ganze Familie zusammen ist, am Sonntag, alle verheiratet, alle Kinder kommen und wenn alle da sind, dann ist es gut. Die jüngere Generation, da sehen wir Gleichbehandlung anders. Alle gleich zu behandeln, heißt nicht alle gleich zu behandeln. Da bemerkt man eher, dass der eine sagt, mein Sohn, der mag mehr Fußball, ich habe ihn im Verein angemeldet. Aber mein anderer Sohn, der mag mehr Tiere, haben wir ihm Kaninchen gekauft. Also da versucht man mehr Wert darauf zu legen, jedem einzelnen Kind gerecht zu werden. Trotzdem hat man den Anspruch, dass es allen, dass sich keiner benachteiligt fühlt, darum geht es nicht, aber dass man jedem einzelnen Kind auf seine Art und Weise begegnet. Habt ihr das auch schon mal beobachtet? Also da gibt es einen Unterschied in der Erziehung. Ich glaube, beides ist gut, beides hat Vor- und Nachteile. Bei einem war alles gemeinsam, alle kriegen das Gleiche. Bei den anderen jeder eher so nach seiner Art. Bei dem einen ist das mehr zeitintensiv, dann machen Vater-Sohn-Aktionen, muss man öfter machen. Bei dem anderen braucht man nichts, reicht ein Handy. Na, ist überspitzt. Also sozusagen, na, und da macht man sich Gedanken, wie geht das? Und auch bei uns Lehrern wird jetzt in der Ausbildung gesagt, das ist Unsinn, wenn man sagt, man behandelt alle Kinder oder alle Erwachsene gleich. Das ist nicht so. Wichtig ist aber, damit es trotzdem keine Unterschiede gibt, dass man sich das bewusst macht. Das kennen auch die, die Kinderarbeit machen oder Jugendarbeit oder Gemeindearbeit. Das ist bei uns Menschen so angelegt, dass wir Menschen sympathischer oder unsympathischer finden. Und das ist bis zu einem gewissen Grad nicht schlimm. Das müssen wir uns nur bewusst machen. Dass ich mir sage, ja, diese Person mag ich besonders, ich bin immer versucht, gute Noten zu geben. Das passiert, ne? Dass man die vielleicht kennt aus einer Gemeinde oder wie auch immer. Und andere, die findet man so unsympathisch und dann muss man sich bewusst machen, nein, ich muss gerecht sein und dann klappt das auch. Das muss man ja nicht mit dem Kind oder mit den Schülern besprechen, aber wenn man sich das bewusst macht und sagt, Herr, wir wollen jedem gerecht werden, dann gelingt das. Bei Isaac und Rebecca, die nur zwei Kinder hatten, ist das merkwürdig. Isaac war auf der Seite Esaus und Rebekka auf der Seite Isaaks. Das war eingeteilt, aber das führte nicht zum Guten. Isaac und Esau verbindet das Wildbret. Also da wissen wir, okay, Esau konnte gut jagen. Das sprach den Vater an. Warum Rebekka Jakob mochte, wissen wir nicht. Und dann geht es weiter mit Vers 29 bis 34. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob, lass mich schnell von dem Roten essen, dem Roten da, denn ich bin müde. Daher heißt er Edom. Aber Jakob sprach, verkaufe mir zuvor deine Erstgeburt. Esau antwortete, siehe, ich muss doch sterben, was soll mir da die Erstgeburt? Jakob sprach, so schwöre mir zuvor, und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht, und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Jakob kocht etwas und Esau kommt erschöpft vom Feld. Nur mal nebenbei. Die Vorstellung, was Männer zu Männern macht und Frauen zu Frauen, wird heute sehr hinterfragt. Aber das ist nicht nur schlecht, weil wir auch in der Bibel sehen, dass Männer verschiedene Dinge tun und auch Frauen verschiedene Dinge. Und manchmal unsere Rollenvorstellungen, was macht ein Mann, was macht eine Frau, die sind nicht nur von der Heiligen Schrift bestimmt, sondern oft aus dem 18. oder 19. Jahrhundert. Guck mal, wenn wir uns diese Familien anschauen, die funktionieren ja ganz anders als unsere Familien. Hier kann man nicht sagen, der Mann geht zur Arbeit und die Frau bleibt zu Hause. Das konnte man jahrhundertelang nicht sagen. Das kann man erst sagen seit dem 19. Jahrhundert. Da fing die Industrialisierung an, da sind Firmen entstanden. Und dann passierte etwas, was es vorher niemals gab in dieser Form in der Geschichte. Deswegen sprechen auch manche von der industriellen Revolution. Da war das auf einmal so, dass der Ort, wo man lebte, nicht mehr der Arbeitsplatz war. Jahrhundertelang war das normal. Der Tischler hat zu Hause Tische gebaut, seine Familie waren da, die Gesellen wohnten mit ihm, der Landwirt wohnte mit seiner Familie, man arbeitete dort, wo man wohnte. Und auf einmal hat sich etwas verändert. Der Arbeitsplatz trennte sich vom Wohnplatz. Es gab natürlich auch vorher andere Berufe, wo das getrennter war, aber nicht in dieser Form. Und auf einmal passierte etwas, was man so vorher nicht kannte. Und man hat sich dann Gedanken machen müssen, ja, wie ist das jetzt? Der Mann geht zur Arbeit oder geht die Frau zur Arbeit? Und das sind Fragen, die sind ja erst relativ modern. Die sind ja in der Bibel gar nicht da. Und wenn wir jetzt sagen, oh, bei denen arbeitet die Frau oder der Mann arbeitet so oder nicht, dann müssen wir ganz vorsichtig sein. Das kann ich hier nicht alles beantworten, das könnt ihr die Brüder fragen. Aber manchmal sind wir da ganz schnell, dass man sagen, ja, das geht nicht oder das geht. Das darf man auf keinen Fall. Und das ist von der Schrift her aber nicht so einfach zu beantworten, weil wir dort eine ganz andere Zeit haben. Die hatten diese Fragen nicht. Ja, wer geht da wohin? Man arbeitet dort, wo man lebt und auch mit dem Kochen und so weiter sehen wir, da sind verschiedene Aufteilungen, aber die sind oft ganz anders als in unserer Zeit, sodass bis zu einem gewissen Grad da die Bibel auch Spielräume lässt und Christen immer wieder auch herausfinden mussten, und müssen, wie können wir heute Männlichkeit und Weiblichkeit leben, Mann und Frau sein und wie sieht das heute bei uns aus? Und das kann in einem Dorf in Deutschland schon ganz anders aussehen als in einer Großstadt. Ja, das muss man als Gemeinde von der Schrift und im Gespräch miteinander immer wieder besprechen, wie können wir Familie leben? Zum Beispiel diese Frage, sollten Kinder zum Kindergarten gehen oder nicht, das war für manche unserer Eltern Pflicht. Die haben im Kindergarten gehen gelernt, weil die Mutter so früh arbeiten mussten. Dort war das aber immer wieder Pflicht, dass das von der Sowjetunion so gefordert wurde. Und diese Frage ist heute nochmal anders zu stellen, weil wir das ja heute freiwillig machen können. Und wir merken in unserer Gemeinde, seit wir die Kita haben, ist eine sehr gute Möglichkeit der evangelistischen Arbeit. Vielleicht ist das auch für euch eine Idee, mal eine Kita zu gründen. Das kommt gut an, weil ich merke, viele von uns, die tun sich schwer, ganz fremde Leute mit dem Glauben bekannt zu machen. Aber wenn die wissen, da gibt es ein Haus, da kann man hingehen von 7 bis 16 Uhr, da kann man arbeiten, die Ausbildung heißt Erzieher oder Erzieherin, dann kommen die richtig in Fahrt. Dann können die den ganzen Tag nicht aufhören, vom Glauben zu erzählen und um 16 Uhr sind die fertig. Aber das ist im guten Sinn, das erleichtert das. Weil dieses Freie, das fällt uns schwer, weil wir das von unserer Vergangenheit her oft nicht so geübt haben. Und das sind sehr gute Möglichkeiten, wenn ihr solche Formen habt oder entdeckt, den Glauben weiterzutragen. Und da muss man natürlich ganz viele Gottesdienste machen für die Eltern, Anfangsgottesdienste, Sommergottesdienste. Und das klappt relativ gut, Menschen mit einzubeziehen. Und das wollte ich an dieser Stelle sagen. Also, dass die Schrift verschiedene Formen kennt und man immer wieder darüber nachdenken muss, ja, wie haben die das gemacht? Hier kochte Jakob für Esau. Wir wissen nicht, ob er gut kochte oder Esau so verhungert war. Auf jeden Fall wissen wir, dass Esau dieses Essen wollte. Und doch, wir wissen schon, dass er verhungert war, denn dort heißt es, da kam Esau vom Feld und war müde und sprach, lass mich schnell von dem Roten essen, dem Roten da, denn ich bin müde. Dieses Wort müde oder erschöpft, das wird auch in Verbindung mit Tod oder Todesnähe gebraucht und oder kann damit assoziiert werden. Und das scheint hier so zu sein, dass, oder ist so, dass Esau nicht freundlich bittet, kannst du mir bitte was geben, sondern wie spricht er hier? Lass mich schnell von dem Roten essen, dem Roten da. Also er redet ganz gierig oder bäuerlich und es gibt hier ein Wort, das hier nur an einer Stelle verwendet wird im Hebräischen, das wird sonst in der rabbinischen Literatur verwendet, wenn man Tiere füttern will. Und man kann also auch übersetzen, lass mich verschlingen von dem Roten, ich bin so gierig, ich bin so hungrig, ich muss jetzt essen. Und so wie der Mann aussieht, wie ein haariger Mantel, so ist er auch. Und er benennt das Essen auch nur nach der Farbe und sagt, das Rote, gib mir das Rote. Und dann wird hier einfach gesagt, und deshalb heißt er auch Edom. Er heißt Edom, das heißt der Rote, nach diesem Gericht. Und Jakob ist ja auch listig, der überlegt, jetzt guck mal, mein Bruder ist ja so gierig, scheinbar dem Tode nah. Ich habe hier gekocht. Ich frage den, dass er mir die Erstgeburt gibt. Mal schauen, was er macht. Und Jakob sagte: Verkauf mir zuvor deine Erstgeburt. Esau antwortete: Siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir da die Erstgeburt? Jakob sagt: erschwören. Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Damit das offiziell ist, sozusagen, nicht nur ein Versprechen. Das einzige Interesse, das er hat, ist Essen. Und wenn man sich Vers 34 anschaut, dann haben wir da fünf aufeinanderfolgende Verben. Er aß, trank, stand auf, ging davon, verachtete die Erstgeburt. Und das wird so aufgezählt und das wirkt schon so, dass Esau so ein richtig plumper Geselle war. Also nicht so die Etikette kannte und oder auch nicht kennen wollte. Ihm plagte kein schlechtes Gewissen, Erstgeburt hin oder her, Hauptsache ich habe was Rotes zu essen. Und er hat auch keinen Groll gegen Jakob, der ihn ja in seiner Notlage manipuliert hat. Warum wollte Jakob das Erstgeburtsrecht? Wenn wir uns 5. Mose 21 anschauen, Vers 15 bis 17, ja, vielleicht können wir das einblenden, 1. Mose 21, 15 bis 17. Oder auch nicht. Dann stellen wir dort fest, 5. Mose 21, 15 bis 17, dass der Erstgeborene Kraft seiner Erstgeburt auch der Haupterbe des väterlichen Besitzes ist. Also da, also ich lese nochmal vor, wenn jemand zwei Frauen hat, eine, die er liebt und eine, die er verschmäht, und sie ihm Söhne gebären, beide, die Geliebte und die Verschmähte, und wenn der Erstgeborene von der Verschmähten ist, weiter, und die Zeit kommt, dass er seinen Söhnen seinen Besitz als Erbe austeilt, so kann er nicht dem Sohn der Geliebten vor dem erstgeborenen Sohn der Verschmähten das Erstgeburtsrecht verleihen, sondern er soll den Erstgeborenen, nämlich den Sohn der Verschmähten, anerkennen, indem er ihm von allem, was vorhanden ist, zwei Teile gibt, denn dieser ist der Erstling seiner Kraft und das Recht der Erstgeburt gehört ihm. Also ihm steht im Verhältnis zu seinen Brüdern der Mehranteil am Erbe zu. Also er bekommt mehr als die anderen, und hier in diesem Fall Jakob eigentlich. Und so kauft Jakob hier den Erbanteil, der Esau zustand. Und das wäre, wenn man die gesetzliche Bestimmung auf Jakob und Esau anwendet, ein Drittel des gesamten väterlichen Besitzes. Und dieser Verkauf, so heißt es nach dem Hebräerbrief, gilt als Unglaube. Also Esau handelte ungläubig. Und das bestätigt auch, wenn man Kapitel 26 anschaut, dann zu Vers 34 geht, sein Verhalten. Er nimmt sich im Alter von 40 Jahren zwei Frauen, Hethiterinnen, Judith und Basmat. Er ist zwar vorbildlich, was das Heiratsalter betrifft, auch 40 Jahre, aber nicht wie sein Vater, nimmt er nur eine Frau, sondern gleich zwei und dazu noch zwei Hethiterinnen. Und das führte zum Herzeleid in der Familie. Vers 35, die machten Isaac und Rebekka lauter Herzeleid. So, jetzt kommen wir zu dem Hauptteil. Jetzt geht's um den Segen. Und es geschah, so fängt es an, und es begab sich, als Isaac alt geworden war und seine Augen zu schwach zum Sehen wurden, rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm: Mein Sohn. Er aber antwortete: Hier bin ich. Isaac denkt, er ist alt. Warum er das denkt und noch lange lebt, werden wir später sehen. Er denkt, der Tod steht bald bevor, sein Augenlicht ist schwach oder er ist gar blind. Und so ruft er Esau zu sich. Er sagt zwar: Siehe, ich bin alt geworden, Vers 2, und weiß nicht, wann ich sterbe, aber so nimm nun dein Gerät, Köcher und Bogen und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbret und mach mir ein Essen, wie ich es gern habe, und bring mir es herein, dass ich esse, auf das dich meine Seele segne, ehe ich sterbe. der Segen oder die Weitergabe des Segens ist die Pflicht des Familienoberhauptes, des Vaters. Und Isaac sagt, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt habe ich das noch in meiner Hand und ich möchte gerne Esau als meinen Nachfolger einsetzen. Und wie das so ist, die Rebekka hört das. Ob man dafür jetzt extra belauschen muss oder nicht, bei Zelten, wer schon mal gecampt hat, weiß Bescheid, in Zelten ist das nicht so leicht, etwas zu verstecken. Man muss das jetzt nicht als Nachspionieren verstehen, vielleicht war das auch ganz normal. Alte Leute reden ja auch manchmal schrecklich laut. Wenn Isaac sagt so, ja, Esau, ne, und alle wussten Bescheid. Und Rebekka war ja auch viel jünger, alles klar, jetzt wird's ernst. Und sie bekommt davon mit und hört davon und sie entschließt sich sofort zu handeln, weil sie weiß, oh, jetzt scheint die Verheißung in Gefahr zu sein. Mir wurde doch gesagt, der Jüngere soll über den Älteren stehen. Die Verheißung ist in Gefahr, ich muss was machen. Und so setzt sie ihren Sohn Jakob davon in Kenntnis. Und ihre Rede lässt sich in zwei Teile aufteilen. Wenn man das liest, hört sich das so an. So höre nun auf mich, mein Sohn, und tu, was ich dich heiße. Geh hin zu der Herde und hole mir zwei gute Böcklein, dass ich deinem Vater ein Essen davon mache, wie er es gerne hat. Das sollst du deinem Vater hineintragen, dass er esse, auf dass er dich segne vor seinem Tod. Was kann man bis hier beobachten? Isaac handelt nach Gefühl. Er ist ein sinnlicher Mann. Gott hat gesagt, der Jüngere soll den Bundessegen bekommen. Doch Isaac, der entscheidet sich dagegen. Der Esau, der kann einfach besser Essen zubereiten. Der Esau macht einfach ein besseres Essen. Und damit setzt Isaac alles aufs Spiel. Esau war allein schon disqualifiziert, weil er zwei hethitische Frauen hatte, die vermutlich auch nicht dem Glauben Abrahams angehörten. Er hat nicht so gewandelt, wie es Gott vorgesehen hatte. Er hatte ausländische Frauen gehandelt, die ihn als Nachfolger disqualifizierten. Wie gesagt, nicht weil sie Ausländer waren, sondern weil sie vermutlich anderen Glaubens waren. Aber er wollte einfach seinen Lieblingssohn segnen. Er hatte sich das so vorgenommen, jetzt wollte er nochmal richtig was von der Jagd essen und dabei verließ er sich nur auf seine Sinne. Tastsinn, Geschmackssinn, Geruch und nicht auf Gottes Führung. Isaac war ein Mann der Sinne, er verließ sich auf seine Sinne und vielleicht wollte er nicht darüber nachdenken oder wollte nicht gehorsam sein. Auf jeden Fall verließ er sich nicht auf Gottes Führung. Und weil Isaac nicht mehr die geistliche Führung in seiner Familie wahrnahm, zerfiel die Familie. Was ist dir in deiner Familie wichtig als Mann? Ja, wenn man sagt, so jetzt lehne ich mich mal zurück, jetzt will ich nur noch gut essen, Fernsehen, bisschen im Garten. Das kann auch dazu führen, dass das wie hier dazu führt, dass auf einmal das Ganze richtig schief wird, weil man die Verantwortung nicht mehr in der Hand hält. Weil man sagt, ja, ich bin jetzt alt, ich lasse das jetzt alles laufen. Was machten andere, die älter waren? Abraham suchte eine Frau für seinen Sohn. Abraham sagte, ich muss mich darum kümmern. Eliezer, mein Knecht, komm zu mir, ich habe was vor. David macht in seinem Alter Pläne für den Tempel. Der sagt, ich darf den nicht bauen, aber ich werde alles vorbereiten, ich habe noch Pläne. Paulus predigte das Evangelium bis zum Schluss und setzte sich in Titus, in Timotheus ein, der hatte noch einen Plan. Und was tat Isaac? Er sagt, ich will noch einmal gut essen, dann werde ich sterben. Und Rebekka, die hatte eine andere Philosophie. Die hat gesagt, der Zweck heiligt die Mittel. Der Herr hat gesagt, der Jüngere wird das Erstgeborene kriegen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das wird, aber ich mache das schon. Ich werde das machen. Ich werde dem Herrn helfen. Und sie konnte nicht darauf vertrauen, dass der Herr das machen würde, sondern er wollte das selber tun. Diese Gefahr gibt es auch wieder, immer wieder in unseren Gemeinden, dass manchmal Mütter in der Versuchung sind, so wie das die Mütter von den zwei Jüngern machen, die kommen zu Jesus. Das ist ja super peinlich eigentlich, ne? Dass Mütter, eine Mutter von zwei erwachsenen Männern zu Jesus kommen, so sagt, du, kann ich nochmal ein Wort für meine Söhne hier sprechen? Die sind gefühlte 40, aber du, ich versuche das mal, ich mache das. Ne? Und manchmal ist das so, auch in der Gemeinde gibt es Mütter, die sehen doch ihren Sohn so gerne als Prediger oder Jugendleiter oder Kinderstundenmitarbeiter. Und vielleicht wird man das auch machen und den fragen, aber manchmal braucht das einfach Zeit. Aber wenn dann die Mütter das so in die Hand nehmen und auf irgendeine merkwürdige Art und Weise einfädeln oder Mann und Frau zusammenführen wollen durch irgendwelche Aktionen, das kann manchmal sehr nach hinten losgehen. Macht das bitte nicht. Das ist dann sehr unglücklich. Für den Sohn ist das sehr peinlich oder für die Tochter, wenn das auffliegt. Das bringt die Prediger in schwierige Situationen. Was soll man sagen? Deine Mutter hat mir gesagt, du wolltest mal predigen. Ja, also das ist etwas, was auch nach hinten losgehen kann. Und diese Texte warnen davor, dass man Gott ins Handwerk pfuscht und dass man da entweder die Verantwortung überlässt und sagt, ich esse nur noch, ich sterbe bald. Oder dass man sagt, ja, ich kenne den Plan, aber ich werde das umsetzen. Das wird nicht gut. Ich habe da mal ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ich hatte einen Hauskreis geleitet. Und dann hatte ich mir irgendwann überlegt, das war schon jahrelang so, ich wollte einen neuen Hauskreis starten. Aber in meinem Herzen hatte ich mir überlegt, ich werde einen Teil der Leute, würde ich gerne mitnehmen. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wie mache ich das, dass das nicht so komisch ankommt? Da habe ich mir eine Intrige, einen Plan überlegt. Da habe ich gedacht, ja, der Leiter darf das ja machen. Ich kann sagen, dieser Hauskreis ist wirklich aufgelöst und ich fange einen neuen an und frage die, ob die neu nochmal mitmachen können. Irgendwie so musste man das dann machen. Und wisst ihr, das ist sehr nach hinten losgegangen. Da mussten wir sehr viel Buße tun, das führt zu großen Verletzungen. Warum sagst du, der Hauskreis löst sich auf und dann als ob macht ein Teil weiter? Und das ist eine sehr ungute Situation gewesen, das kann ich offen sagen, könnt ihr gut nachvollziehen. Da hat man ja Menschen bevorzugt und andere benachteiligt und man hatte aber irgendeinen Plan, wie man das so gut drehen wollte. Und wenn man sowas macht, das geht nicht gut. Betet einfach, sprecht offen, bezieht alle ein, sagt, ich will gerne Hauskreis starten, was denkt ihr, wie sollen wir das machen, das ist viel besser, als wie ich das gemacht habe, so hintenrum, das musste, viele Gespräche mussten da sein, das hat einen sehr, sehr faden Beigeschmack gehabt, es war eine sehr unangenehme Situation. Jakob schaltet sich ein und äußert auch Zweifel, ob der Plan klappen wird, wie die Mutter ihn vorhat, aber er sagt ab Vers 11, siehe, mein Bruder Esau ist behaart, doch ich bin glatt. So könnte vielleicht mein Vater mich betasten und ich würde vor ihm dastehen, als ob ich ihn betrügen wollte und brächte über mich einen Fluch und nicht einen Segen. Da sprach seine Mutter zu ihm, dein Fluch sei auf mir, mein Sohn, gehorche nur meinen Worten, geh und hole mir. So nahe liegen Segen und Fluch beieinander. Das war Jakob schon bewusst. Ma, das kann nach hinten losgehen. Wenn der das merkt, das kann ein Fluch auslösen und keinen Segen. Aber Rebekka zieht durch und das Essen wird nicht so ausführlich beschrieben, aber die Verkleidung, weil die auch sehr wichtig war. Ja, wie will man sich verkleiden? Man braucht ein Fell. Felle von den Böcklein. Also jeder, der von uns schon mal im Streichelzoo war, der kann sich jetzt vorstellen, wie behaart Esau war. Also alle, die schon mal ein Fell gefühlt haben, ne, so, wir müssen Fell nehmen, anders geht das nicht, wir kommen da nicht weiter. Und mit dem Fell und mit dem Kleid und dem Geruch von Esau und mit dem Essen kommt er jetzt zu seinem Vater. Eine ganz merkwürdige Situation. Stellt euch das mal vor. Stellt euch mal sowas vor. Man belügt seinen Vater, weil man von Gott gesegnet werden will. Auf solche Ideen muss man erstmal kommen. Da geht es ja jetzt nicht um andere Dinge, sondern man möchte von Gott gesegnet werden und muss dafür aber seinen Vater belügen. Und die Mutter hat den Plan, wie das gehen soll. Und dann treibt man diesen Aufwand und der Vater fragt, wer bist du, mein Sohn? Und hier habe ich gedacht, je länger man sich damit beschäftigt, Isaac hatte kein gutes Verhältnis zu seinen Kindern. Ich habe mir gedacht, also wenn wir sind zu Hause 4 Kinder, also ich glaube, es wäre ganz egal, wie sehr ich mich verkleiden müsste, dass ich sage, ich bin nicht Daniel, ich bin Benjamin. Also mein Vater würde sagen, nee. Na, da könnte ich Felle und T-Shirts und was auch immer alles anziehen. Also das wird nicht gehen. Ich glaube, euren Kindern auch nicht. Und da habe ich gedacht, ich glaube, Isaac hat schon viel früher aufgegeben, Verantwortung in der Familie zu übernehmen. Der war froh, als die zwei Kinder da waren, und dann war der fertig. Und wenn man das weiter auch so liest, sieht man, der hat das nicht in der Hand gehabt. Weil das scheint ja nicht so zu sein, dass er durcheinander ist, sondern er spricht ganz klar, er beantwortet Fragen, er betet ein klares Gebet, aber er kann seine zwei Söhne nicht unterscheiden. Und da habe ich mir gedacht, das muss mehr sein als nur Blindheit. Da ist einfach keine aktive Beziehung da. Einfach, man ist da, lässt sich bekochen. Und Jakob muss sicher sehr angespannt sein, aber er schafft alles gut zu beantworten. Und was ich gelesen habe, fand ich sehr interessant. Das haben die rabbinischen Ausleger herausgefunden. Der Jakob, der antwortet auch ganz anders als Esau. Das müsste Esau sofort merken. Der sagt, der spricht nämlich sehr fromm. Der Vater wundert sich ja, warum er so früh wieder zurück ist. Und so fragt Isaac in Vers 20, wie hast du so bald gefunden, mein Sohn? Er antwortete, der Herr, dein Gott, bescherte mir es. Wenn man die ganzen Geschichten durchliest, stellt man fest, Esau sagt nie etwas Frommes. Der Herr, mein Gott, solche Worte sagt Esau nie in der ganzen Geschichte. Der hat keine fromme Sprache. Und da müsste wahrscheinlich schon Isaac merken, da passt was nicht. Also so fromm redet er hier, der Herr hat es hier gegeben und so weiter. Also die Rabbiner sagen, das ist schon auffällig, wie fromm Jakob hier auch spricht, aber der Vater, der merkt das nicht. Und der Verkleidung weiß sich so gut und die Stimme, naja, das stellt er zwar fest, aber er tastet ein wenig und dann heißt es, und er erkannte ihn nicht, denn es waren seine Hände wie die Hände Esaus, seines Bruders, behaart, und er segnete ihn. Und dann kommt sozusagen der Höhepunkt. Endlich sind die so weit gekommen, ist Jakob so weit gekommen, dass er gesegnet werden soll. Und ja, Isaac betete. Er trat, also da steht, sagt vorher, komm her und küsse mich, mein Sohn. Er trat hinzu und küsste ihn, da roch er den Geruch seiner Kleider und segnete ihn und sprach, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deiner Mutter, Söhne sollen dir zu Füßen gefallen. Verflucht sei, wer dir flucht, gesegnet sei, wer dich segnet. Ein unglaublich bedeutsamer Segen, ein Herrschaftssegen. Völker sollen dir dienen, Nationen sollen dir huldigen, sein Gebieter deiner Brüder und die Söhne deiner Mutter sollen dir huldigen. Und davor der Wunsch nach Wohlstand und Fülle, also ein wirklich umfassender und guter Segen. Aber Jakob, wie hat er das hingekriegt? Jakob log bei seinem Namen. Ich bin nicht Jakob, ich bin Esau. Jakob log bei dem Essen. Das ist Wildbret. Wildbret aus dem Stall. Hat er nicht gesagt, das ist wild. Dann hat er sogar den Namen Gottes missbraucht. Das hat der Herr. Der Herr hat mir das gegeben. Wie dreist muss man sein, seinen Vater so zu belügen. Das hat der Herr geführt. Der Herr hat dieses Essen zu dir geführt. Er behauptete auch, ich habe deinen Wünschen gefolgt. Du hast mich ja geschickt, ich bin hier, ich habe getan, was du gesagt hast. Und diese ganzen Lügen führen dazu, dass er gesegnet wird. Er schafft es, an diesen Segen zu kommen. Und dann kommt Esau, den wir heute nicht so im Fokus haben, und ist ganz geknickt darüber, warum er jetzt nicht mehr den vollen Segen bekommen kann. Calvin, der große Reformator, schreibt, wenn man das Benehmen beider Brüder vergleicht, so ist Esau der Verzüglichere. Esau gehorcht dem Vater, Esau bringt die Beute, Esau bereitet mit Sorgfalt seinem Vater die Speise, Esau ist gerade aufrichtig in allem, er ist lobenswert. Jakob ist zu Hause geblieben, hat kein Wildbret, sondern ein Böcklein und sich mit vielfältigen Lügen an seines Bruders Stelle geschoben. Und das ist der Ratschluss Gottes, dass Jakob gesegnet wird, obwohl er alles auf Lug und Betrug baut. Das heißt im Hebräerbrief 12, Vers 16 und 17, dort wird das kommentiert. Dort sagt Gott, Esau versuchte zu bereuen, aber sein Herz war hart. Und er konnte den Beschluss seines Vaters nicht ändern. Esaus Treue waren keine Tränen der Reue. Und er weinte auch nicht, dass er ein gottloser Mensch war, sondern er weinte nur, dass er den ganzen Segen nicht bekommen hat. Esau wollte den Segen, aber er wollte nicht die Verantwortung als Erstgeborener übernehmen. Das wollte Jakob hier vielleicht auch noch nicht, aber ihm war bewusst, was es bedeutete, das Erstgeburtsrecht zu haben. Er hatte dieses Verständnis, das war Esau egal. Er hat das ja schon vorher aufs Spiel gesetzt und durch sein ganzes Verhalten gezeigt, dass ihm es nur um materielle Güter wahrscheinlich ging oder um Vorherrschaft in seiner Familie. Und jetzt kommt wieder Rebekka ins Spiel. Vers 42 machen wir weiter. Da wurde Rebekka angesagt, diese Worte ihres älteren Sohnes Esau, weil Esau ja Jakob töten wollte. Und sie schickte hin und ließ Jakob ihren jüngeren Sohn rufen und sprach zu ihm. Wieder die Mutter, alles im Griff. Siehe, dein Bruder Esau will sich rächen und dich umbringen. Und nun höre auf mich, mein Sohn, mach dich auf und flieh zu meinem Bruder Laban nach Haran und bleib eine Weile bei ihm, bis sich der Grimm deines Bruders legt und bis sein Zorn wieder sich von dir wendet und er vergisst, was du ihm getan hast. Dann will ich schicken und dich von dort holen lassen. Warum sollte ich euer beider beraubt werden auf einen Tag? Und Rebekka sprach zu Isaak, mich verdrießt zu leben wegen der Hethiterinnen. Wenn Jakob eine Frau nimmt von den Hethiterinnen wie diese, eine von den Töchtern des Landes, was sollen wir das Leben? Da rief Isaak seinen Sohn Jakob und segnete ihn. Hier segnet Isaak ihn noch einmal und jetzt freiwillig und gebot ihm und sprach zu ihm, nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans, sondern mach dich auf und zieh nach Padan Aram zum Hause Betuels, des Vaters deiner Mutter, und nimm dir dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Und der allmächtige Gott segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du werdest eine Menge von Völkern. Und gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinen Nachkommen mit dir, dass du besitzest das Land, darin du jetzt ein Fremdling bist, das Gott dem Abraham gegeben hat. So entließ Isaak den Jakob, dass er nach Padan Aram zog zu Laban, dem Sohn des Aramäers Betuel, dem Bruder Rebekkas, Jakobs und Esaus Mutter. 700 Kilometer Luftlinie entfernt ist der Ort, zu dem Jakob jetzt fliehen muss. Heute weit, damals sehr weit. Rebekka hat ein großes Opfer gebracht. Sie sah ihren Sohn nie mehr. Aber Isaak lebte noch, als Jakob wieder zurückkam. Und auch hier ist interessant, Rebekka sagt zu Isaak in Vers 46, mich verdrießt zu leben wegen der Hethiterinnen. Wenn Jakob jetzt auch noch eine Frau von denen nimmt, was soll mir das Leben? Und das ist so wie, Jakob, lies noch ein Wort. Kennt ihr das? Dann sagen die Mütter, Papa betet noch mit uns. Und dann stehen alle auf und dann betet der Mann. Und so ist das ja auch hier. Ne? Isaak sagt, wie soll das sein? Rebekka sagt, wie soll das sein? Na gut, dann wird Isaak noch beten. Und dann spricht er den Segen im Sinne Gottes, aber auch auf Wunsch von Rebekka. 20 Jahre wird Jakob weg sein, 20 Jahre, und dann kam er wieder und seine Mutter war tot. Wir werden gleich ein Lied singen und dann noch einen kürzeren Teil haben, wo ich uns den aaronitischen Segen etwas näher bringen möchte und das verknüpfen möchte, was wir hier gehört haben, um für uns nochmal zu verstehen, was es bedeutet, von Gott gesegnet zu sein. Bitteschön.